Jesus, ich danke dir dafür, dass es stimmt, dass wir dein Reden hören können, dass du in uns lebst, dass du uns frei gemacht hast, rein gemacht hast. Jesus, reinige mich heute Morgen, an diesem Morgen von aller Sünde und schenk du, dass jeder hier durch dein Wort ein echtes Wort von dir bekommt. Amen. Ich habe als Thema heute Ströme lebendigen Wassers rausgesucht. Ich bin vom Typ her jemand, der Lebensfreude mag. Und ich bin vom Typ her jemand, der ganz fest dran glaubt, dass Gott das Herz füllt. Und dass dieses neue, gefüllte Herz, dass es wirklich Wirkung hat. Und da ist dieses Bibelwort, was wir heute Morgen haben, mit das Zentrum. Wir lesen miteinander Johannes 7, 37 bis 39. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ströme lebendigen Wassers. Ich glaube, dass es euch geht wie mir. Das ist, was wir uns wünschen, dass die Menschen um uns herum merken, dass Gott durch uns spricht, dass es aus uns raussprudelt, dass es uns gelingt, missionarisch zu leben, auch den Nachbarn mit einzubringen. Wir kommen ja in dieser Jahreszeit auch noch von Pfingsten her. Und da gibt es diese Predigt von Petrus, 3000 Menschen, die zum Glauben kommen. Und es ist großartig und wir denken, schade, dass sowas heute nicht mehr passiert. Und dann, dabei handelt er heute vor unsere Augen, sichtbar. Ich fand dieses Bild so krass mit dem Dach und dann baust du da einfach so ein Strohdach mit ein bisschen Bretter rumrum und innerhalb kürzester Zeit hast du 400 Menschen da. Das eindrucksvollste Erlebnis in dieser Kirche war noch nicht mal die Musik, die Kinder, die, obwohl sie zu Hause nichts zu essen haben, da in der Kirche fröhlich singen, nous avons la joie de Jésus, wir haben die Freude in Jesus. Das eindrücklichste Erlebnis war eine Witwe, der wir Essen gebracht hatten in ihre Hütten am Tag vorher. Und eine dieser Witwen war an dem Sonntag da und hat von dem Essen, was wir ihr gebracht haben, gekocht, für den Pastor was vorne hingestellt, ihren Zehnten gegeben. Das hat mir die Sicherung rausgehauen. Da ist mir bewusst geworden, was Glaube bedeutet. Das muss was mit Gottes Geist zu tun haben, denn diese Gemeinde, die heißt Flamme de Dieu, Flamme Gottes. Das muss was mit Gottes Geist zu tun haben. Menschen, die hungern, feiern so Jesus. Als ich mit 19 zum Glauben kam, da hat ein Lied mich bewegt. Ein Lied, Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Ich weiß nicht, mancher von euch kennt es vielleicht, weil das aus dem Liederbuch der Brüdergemeinden. Ich kannte das nicht. Ich war völlig frisch zum ersten Mal in einer christlichen Veranstaltung und die Band singt da vorne dieses Lied. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Innere Dürre und dann dieses Erlebnis, wie ich zum Glauben kam, wie Gott mich gefüllt hat. Und mir stellt sich dann schon auch manchmal die Frage, geht uns allen so, wieso holt uns diese innere Dürre dann manchmal wieder ein? Uns fehlt oft was. Uns fehlt oft was in unserem Glaube, dass die Leute in den Ländern des Südens haben, selbst wenn sie sonst nichts haben. Und ich denke dann an Markus 4, Vers 18, die Situation in Europa. Sie hören die Botschaft Doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Markus 4, Vers 18. Und ich spreche nicht zu euch, ich spreche zu mir, wenn ich das sage. Gleichen wir diesen Menschen manchmal, gefangen im Reichtum, gefangen in den tausend Möglichkeiten. Ich brauchte ein neues Handy kürzlich und da habe ich angefangen, so einen Aufstand zu machen, habe mich selber dabei ertappt, wie ich das Internet rauf und runter gesucht habe. Was ist das beste Handy? 3 Monate lang habe ich nur noch in diese Richtung gedacht. Und irgendwann habe ich gerafft, wie blöd das ist. Und dass es die 3 Handys, die zur Auswahl standen, im Vergleich zu kein Handy in Madagaskar, egal, völlig egal, irgendwann habe ich dann einfach nur die Augen zugemacht und gesagt, das kaufen wir jetzt, damit Ruhe ist. Aber dieses, dass man sich selber in den Möglichkeiten verliert und nicht mehr an Gott, nicht mehr an Glaube, sondern nur noch ans Materielle denkt, das ist Wahnsinn bei uns manchmal und wir merken es nicht. Ich möchte da kein schlechtes Gewissen machen. Also seit Madagaskar weiß ich wieder, dass selbst der Ärmste in Europa, selbst der Flüchtling reich ist, weil er sein Kind zum Arzt schicken kann. Was bedeutet eigentlicher Reichtum? Eigentlicher Reichtum bedeutet, dass wir sind so irre in Europa. Wir spülen die Klospülung mit Trinkwasser. Da draußen in Madagaskar findest du kein trinkbares Wasser. Jeder unserer Reisegruppe hatte 3, 4 Tage auf den 3 Wochen Brechdurchfall und jeder, selbst der robusteste, du findest kein trinkbares Wasser. Reichtum ist nicht unbedingt das tolle Haus oder so, sondern Reichtum bedeutet, du kannst dein Kind zum Arzt tun, du hast jederzeit sauberes Wasser und also solche Dinge, das ist wahrer Reichtum und den haben wir alle. Es ist eher eine Frage auch an mich selbst, warum höre ich manchmal Gottes Stimme nicht? Also wenn ich hier über den Heiligen Geist heute predige, dann als klar evangelikaler Christ, der sich sagt, in meiner Bibel steht der und ich lasse den Charismatikern den Heiligen Geist nicht alleine. Warum höre ich manchmal diese feine innere Stimme nicht mehr? Warum merkt nicht jeder um uns herum an uns immer, dass es Jesus gibt? Wo sind sie, die Ströme lebendigen Wassers? Und das Bibelwort sagt doch, wir überfließen, so wie der Regen draußen, wir überfließen vor Glaube, vor Freude, vor Liebe, vor klaren Worten, vor Bekenntnis. Das Überfließen habe ich da in Madagaskar erlebt. Nous avons la joie de Jésus mit. Da hat es die ganze Nachbarschaft gemerkt. Wir haben die Freude in Jesus und wir müssen nicht bei der Dürre von Psalm 63 am Anfang stecken bleiben. Der Psalm 63 geht durch und er bleibt nicht bei der Dürre stehen. Die innere Einsamkeit, die innere Verlorenheit, das ist nicht nötig. Und die Frage ist einfach, sind wir vom Heiligen Geist bewohnt? Bewohnt ist jeder vom Heiligen Geist, weil der ist vom ersten Tag unserer Bekehrung, vielleicht sogar schon vorher da. Die Bibel bekennt es klar, dass man Jesus gar nicht finden kann ohne den Heiligen Geist. Aber die Frage ist, sind wir auch von ihm erfüllt? Ich war letzte Woche bei einem Seminar für 50 Kurzzeitmissionare, junge Leute mit 18, 19, 20 und ich habe den einen Satz mitgegeben, der mein Leben prägt und manchmal dazu führt, dass man mir abspürt, dass die Ströme wirklich fließen. Dieser eine Satz, wenn ich morgens aufstehe, dass ich mir bewusst mache, wer ist Jesus eigentlich? Jesus ist der, der den Haifisch mit solchen Zähnen geschaffen hat, der den Löwen geschaffen hat, den du nicht streicheln willst, der die Sonne aufheizt. Der Kolosserbrief sagt klar, dass Jesus der Schöpfer ist und der, der diesen Zähne geschaffen hat, ja? Wenn ich dem erlaube, in mir zu handeln, dann passiert auch was. Das heißt, das Morgengebet, das ich jungen Christen mitgebe. Wenn du morgens aufstehst, dann denke als erstes, Jesus, vergib mir meine Schuld. Das ist das Normale, ja? Dass du frei bist. Aber das zweite Gebet ist richtig cool. Jesus, tob dich in mir aus. Jesus, tob dich in mir aus. Der, der den Haifisch geschaffen hat, nicht der, der das Lämpchen geschaffen hat, sondern der andere. Und dann bekommt dein Glaube Biss, richtig Biss. Und dann geschieht was. Und dann fange ich auch wieder an, die innere Stimme, die da so leise zu mir spricht, zu hören. Und dann kann ich sie vielleicht auch von der anderen Stimme, die meine eigene oder die des Gegners ist, unterscheiden. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was das dann für eine Wirkung hat. Ein Rückkehrseminar mit Kurzzeitlern. Auch wieder 50 Leute, die aus dem Einsatz zurückgekommen sind nach einem Jahr. So junge Frauen wie du. Und da sitzt mir die Nicole gegenüber beim Mittagessen. Nicole, ungefähr 20, kam aus Indien zurück. Und ich will so mit ihr reden und Smalltalk, bisschen wissen, was sie erlebt hat in Indien, ermutigen fürs Studium und so. Und dann höre ich mich den Satz sagen, Nicole, in 5 Jahren wirst du wieder in Indien sein. Und ich denke, nee, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Als Missionsmitarbeiter ist das unverschämt, wenn du so einen Satz raushaust. Das ist taktlos, das macht man nicht. Also habe ich angefangen, im Kopf zu überlegen und zu korrigieren und wollte korrigiert was sagen, also so ein bisschen einschränken. Und dann höre ich mich sagen, es stimmt, in 5 Jahren wirst du in Indien sein. Und im Kopf drin dreht's fast durch, weil ich was anderes gesagt habe, als ich sagen wollte. Und dieses, dass der Heilige Geist in dem Moment in mich reinkam und einfach gesprochen hat, war so krass, dass mir dann die Tränen gekommen sind, weil ich eigentlich was anderes sagen wollte. Und dann, dadurch, dass mir Tränen gekommen sind in dem Moment, hat die Nicole gemerkt, dass das von Gott war. Also wenn der Heilige Geist dann, also wenn du dieses Gebet morgens sprichst, ja, tob dich in mir aus. Das wird ein bisschen krass. Da erlebst du dann manchmal auch Sachen, die du gar nicht erleben willst. Erfüllt sein. Erfüllt sein mit dem Geist Gottes. Mit ihm im Alltag reden. Sich für ihn interessieren, die Bibel lesen, ihn bitten, dass er in dir aufräumt, dass er was bewegt, dass er was tun darf, dass er frei handeln kann. Das Spannende bei Jesus ist ja, dass er Naturgesetze brechen kann. Der ging in der Bibel durch Wände. Der hat Unsichtbares und Wahrheit offenbar gemacht und das tut er noch heute übernatürlich. Und die Frage ist, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt sowas erleben? Also das mit der Nicole, das war gruselig. Das war auch für mich gruselig. Und es ist schon so, dass das Wort heißt ja Heiliger Geist. Und dass man sich dann bewusst machen muss, da steckt das Wort Geist drin, ja? Also Geist im Sinn von übernatürlich und manchmal auch tatsächlich Angst, furchteinflößend. Ich denke an unsere Berufung zur Intermission. Wir saßen in Heidenheim am Ostern letztes Jahr vorm Fernseher, Elke und ich, haben fröhlich Fernsehen geguckt, Bibelfilme an Ostern, haben über die Intermission diskutiert, weil da gerade die Bewerbung von der Mission bei uns eingegangen war, gucken einen Bibelfilm und plötzlich, mitten in diesem, da wo Mose das Meer teilt, ja, also dieser uralte Bibelschinken, steht plötzlich, als wir über die Intermission diskutieren, das Wort Intermission auf meinem Fernseher. Elke und ich gucken uns an. Sie sagt, Theo, das gibt's jetzt nicht, oder? Also, will ich überhaupt, dass der so spricht? Ist schon manchmal eine echte Frage, dass er mitredet und er redet manchmal dann doch lauter, als uns lieb ist. Also ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, das Wort Intermission nur ein einziges Mal auf meinem Fernseher gesehen. Und dazu muss man einfach wissen, es bedeutet auch Pause, ja? Englisch, Intermission, Unterbrechung. Darf er das bei uns, selbst wenn es bedeutet, nicht mehr den eigenen Willen zu tun? Also ich bin mir immer noch ganz sicher, also nach Hannover wäre ich normalerweise im Leben nicht gezogen. Das war für mich fast so was wie eine Berufung ins Ausland. Also wir sind als Ehepaar nochmal in die Mission gegangen, haben alle unsere Freunde hinter uns gelassen und nochmal ausgereist quasi, um dann zu entdecken, dass Hannover, wenn du aus Madagaskar zurückkommst, zu Hause ist. Auch spannend. Szenenwechsel. Wir gehen zum Laubhüttenfest, dem israelischen Erntedank. Das war so ein Fest, das war 7 Tage lang. Jerusalem auf dem Tempelberg vor 2000 Jahren. Jesus will zunächst nicht hingehen auf dieses Riesenfest. Er will nicht hingehen. Seine noch nicht so richtig gläubige Familie wollte, dass er dorthin geht und dass er dort einen großen Hype verursacht. Du musst doch Öffentlichkeitsarbeit machen. Du musst doch dein Ding bekannt machen. Nein, Jesus wollte nicht. Nach 3-4 Tagen ist er dann doch hingegangen, aus welchem Grund steht nicht in der Bibel, und kam dann eher leise rein, heimlich, begann dann aber doch auf dem Tempelberg oben zu predigen. Und diese Predigt, die hatte es echt in sich, die hat für Aufruhr gesorgt, die hat für eine Sondersitzung im Hohen Rat gesorgt und dafür, dass der Hohe Rat die Polizei geschickt hat, als die damalige Tempelwache und gesagt hat, verhaftet den. Und in diese Situation rein kommt dieses Bibelwort von heute, Ströme lebendigen Wassers. Jetzt fragt man sich natürlich, was an dieser kleinen Predigt ist doch harmlos, löst eine Sondersitzung des Hohen Rates und eine Verhaftung aus, eine beinahe Verhaftung. Es ist, was wir oft nicht wissen, das Laubhüttenfest ist auch das Regenfest. Der Dank für Regen, der Dank für Wasser und das Reinigungsfest, das rituelle Reinigungsfest, das Wasserfest. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus erlebt dieses Fest, stellt sich da in die Menge auf den Tempelberg und während da vorne der Priester sein Wasserritual, sein Reinigungsritual macht, ruft Jesus mitten in die Menge rein, mitten in die Feier rein, wer da Durst hat, der sollte zu mir kommen. Also nicht zum Priester. Und trinken, wer an mich glaubt, wird erfahren, wie die Schrift sagt, von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen. Spricht er einfach in die Feier rein? Kein Wunder, dass die Jesus verhaften wollten. Der hat ihr Fest gestört. Die 1000 Leute waren plötzlich auf ihn fixiert. Der Priester war plötzlich irrelevant. Das war Sprengstoff. Jesus sagt, er hat Lebenswasser, das besser ist als das von dem Priester da vorne. Und die Bibel fährt fort. Nach diesen Worten waren einige davon überzeugt, er ist wirklich der Prophet, den Mose angekündigt hat. Also plötzlich standen Leute da und dachten, das ist der Messias. Also Jesus offenbart sich glasklar. Andere wenden sich ab. Es kommt zum Streit. Es kommt zu dieser Sondersitzung des Hohen Rates. Also die ganze Hotwolese sagt, darüber müssen wir diskutieren. Und dann sagen sie, verhaftet den. Und das Coole ist, die Wachen bringen es nicht übers Herz. Weil Jesus so cool redet, dass sie einfach nur fasziniert sind. Und dann gehen sie zurück zum Hohen Rat und hauen Vers 46 den Satz raus, noch nie hat ein Mensch so geredet wie der. Also im Grunde sagen sie auch, das ist der Messias. Was sie damals noch nicht verstanden haben, Jesus musste in den Himmel und er wird ersetzt durch etwas in uns. Und Jesus sagte selber hier bei dem Wort schon, dass er vom Heiligen Geist redet. Dem Geist Gottes, der es in uns macht, dass aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen, dass Menschen durch uns Wahrheit begreifen, Jesus begreifen, dass sie ihn kennenlernen. Jesus sagt, von deinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Es ist hammerschön. Der lebendige Gott will in dir leben. In dir leben. Sich mit uns eins machen. Ein Theologe hat mal den Satz rausgehauen, es ist der Höhepunkt der Menschwerdung Gottes, dass er in mir sündigem Menschen lebt. Oder um es mit dem Kolosserbrief zu sagen, da beschreibt Paulus dieses riesige Geheimnis Jesus, dieses Geheimnis des Evangeliums. Und dann sagt er, das Geheimnis ist, Doppelpunkt, Jesus lebt in euch. Fertig. Spannend ist, Jesus setzt tatsächlich eine Bedingung, damit Gottes Geist wirken kann. Er setzt eine Bedingung, damit Gottes Geist wirken kann, nämlich Johannes 14, Vers 15. Die Bedingung ist, dass wir Gott lieben. Und um es gleich vorweg zu sagen, wenn es eine Gemeinde gibt, in der ich Menschen erlebt habe, die Gott lieben, dann ist es hier. Das heißt, ihr braucht euch nicht verstecken, nicht denken, die charismatische Gemeinde XY da hinten ist ein Kilometer weiter wie ihr. Nein. Die Gott lieben, bei denen kann der Heilige Geist wirken. Das ganze Kapitel 14 vom Johannesevangelium, Liebe zu Gott, ist die zentrale Voraussetzung. Ohne Liebe zu Gott gibt es keine Einheit mit Gott. Eins sein mit dem Vater, Johannes 20, ist nur möglich, indem wir ihn lieben. Der Gegensatz ist, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn. Johannes 14, Vers 17. Wenn wir ihn in uns haben, wird er alles erklären und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat, Vers 26. Er schenkt inneren Frieden, Johannes 14, Vers 27. Er nimmt Angst weg. Wer von euch hat Probleme mit Angst? Jesus, der Geist von Jesus Christus in dir, nimmt Angst weg. Eine ganz zentrale Botschaft für die junge Generation und für die Menschen von heute. So viele Ängste. Am Kreuz wurde die Angst besiegt und der Heilige Geist hat diese Aufgabe. Das bedeutet das Trösten. Trösten bedeutet auch Angst wegradieren. Er sagt die Zukunft vorher manchmal. Prophetie ist eine Gabe, die ich kenne, zum Beispiel von meiner eigenen Großmutter, die in ihrem pietistischen kleinen Dorf tatsächlich manchmal Dinge vorher wusste und die Leute sind zu ihr gekommen, wenn sie wissen wollten, was geht, aus einem ganz tiefen Glauben raus. Also nicht irgendwie jetzt falsch, sondern aus der Bibel raus. Manchmal wusste sie einfach Dinge, die kommen. Gabe der Prophetie, natürlich gibt es die und das sagt Jesus auch selber. Ich habe das einmal erlebt, auch persönlich, dass ich bei einem Freund zu Besuch war und ich hatte plötzlich ein Datum im Kopf und ich wusste genau, was es bedeutet. Es war, da im Kopf war einfach nur April. Und ich wusste genau, dass im April im Jahr drauf seine Frau sterben wird. Und im ersten Moment war ich total fertig, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Wozu so eine Prophetie? Im ersten Moment denkst du, es ist Blödsinn. Also ich bin wochenlang beten gegangen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Sowas zu wissen, ohne es irgendwie teilen zu können auch. Und dann irgendwann ist mir gekommen, dass wenn du sowas weißt, dass Gott eine Aufgabe dran knüpft. Und dann habe ich den Freund zum Essen eingeladen. War abends mit ihm essen. Ab da waren wir Woche für Woche für Woche abends essen. Und der Mann hatte einen echten Freund. Nach 3 Monaten hat die Frau Krebs bekommen. Also es war echte Prophetie. Der Krebs wuchs. Die Aufgabe wuchs. Der Mann hatte durch die ganze Trauerphase, durch die ganze Phase, wo die Frau dann wirklich starb, also es ist dann wirklich passiert, einen echten Freund an seiner Seite, der sich die ganze Zeit um ihn gekümmert hat. Und hat mir, das ging so weit, dass die Freundschaft hielt. Die steht heute noch. Der Mann ist der Afrikaleiter von Diguna, lebt inzwischen im Kongo. Ich habe eine stehende Einladung, in den Kongo zu kommen. Das Spannende ist, ungefähr ein Jahr nachdem seine Frau gestorben war, kam er zu mir, weil er natürlich gemerkt hat, dass ich das vorher schon gewusst hatte. Weil ich war ja plötzlich einfach da, die ganze Zeit. Und dann kam er zu mir und fragt: Theo, kannst du dir vorstellen, dass ich noch mal heirate? Dann habe ich ihn angelächelt. Also, nee, eigentlich hat er gefragt, ob das für Gott okay ist, dass er noch mal heiratet. Habe ich ihn angelächelt und habe gesagt, ganz sicher. Noch ohne oben zu fragen. Ich musste nicht fragen. So gut kann dich mein Gott. Und dann hat er wieder geheiratet, 2 Jahre später, und ich durfte Trauzeuge sein. Aber seither weiß ich, was Prophetie ist. Und dass es diese Gabe wirklich gibt. Dass es das, was in der, ist sowieso der Grundsatz, nach dem ich lebe, das, was in der Bibel existiert, existiert auch heute, weil eine zentrale Botschaft der Bibel ist, dass unser Gott sich nicht verändert. Das heißt, das, was damals war, gibt es auch heute. Johannes 14, Vers 8 nennt die wichtigste Aufgabe des Geistes Gottes: Er öffnet Menschen die Augen für ihre Sünden, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Der Geist Gottes öffnet Menschen die Augen für Gott selbst. Das ist die eigentliche, die zentrale Aufgabe. Niemand von uns würde hier sitzen ohne Gottes Geist. Und wie das passiert, das habe ich letztes Jahr im November in meinem vorherigen Wohnort nochmal ganz, ganz eindrücklich erlebt. Der Abschiedsbesuch im christlichen Café in Heidenheim. Ich gehe rein, setze mich an den Tisch, will mich von Freunden verabschieden, frage einen Freund direkt in die Augen, wie es ihm denn, ich war keine 5 Minuten in dem Café, wie es ihm denn glaubensmäßig geht. Fängt die junge Frau neben ihm plötzlich an zu weinen. Ich denke, was ist los? Ich habe doch eine völlig harmlose Frage gestellt, warum weint die jetzt? Und dann guckt sie mich an und sagt, ich will auch glauben. 7 Minuten war ich in dem Café, kam dieser Satz. Dann dachte ich, okay, nimm sie mal raus aus der riesigen Gruppe, und habe mich hinten in die Ecke vom Café mit ihr gesetzt, habe gefragt, was los ist. Ja, sie will wissen, wie das geht, wenn man glaubt und wie man Christ wird. Dann habe ich ihr erklärt, wie ich selber zum Glauben gekommen bin. Nach ungefähr 25 Minuten sagt sie ganz klar erneut: Ich will das. Ich will mit Jesus leben. Immer noch mit Tränen in den Augen. Dann habe ich ihr erklärt, was das Übergabegebet bedeutet und wie man sein Leben Jesus schenkt, und habe sie also mindestens 4 oder 5 Mal gefragt, ob sie das wirklich will. Ich konnte selber nicht fassen, dass ich nach 25 Minuten da mit einem Mensch saß, wo einfach Jesus annehmen will. Und Sie war einfach überwältigt von ihrer Sündhaftigkeit und gleichzeitig völlig bereit, Jesus aufzunehmen. Eine Mama von 4 Kindern, 33 Jahre alt. Dann habe ich das Übergabegebet mit ihr gesprochen. Sie hat mitgebetet, Satz für Satz: Jesus, nimm mein kaputtes Leben und mach du was Gutes draus. Vergib mir meine Schuld. Du sollst ab jetzt der Chef in meinem Leben sein. Mein eigenes Übergabegebet ihr geschenkt. Dann macht sie die Augen auf nach dem Abend. Diesen Blick. Als ich ihr noch in die Augen geschaut habe und gesagt habe, deine Sünde ist dir vergeben im Namen von Jesus Christus. Diese Freude, diese explodiert vor Freude. Immer noch Tränen, aber mit Lachen. Solche Befreiung wie noch nie. 2 Monate später erzählt sie mir, dass sie eine Abtreibung hatte und mit dieser Not nicht klarkam und dass das sie an diesen Punkt gebracht hat, in dieses Café und an den Punkt, dass sie Vergebung brauchte. Jesus vergibt. Der Geist Gottes redet nur, was er hört, sagt Jesus. Johannes 16, Vers 13. Das Wichtigste beim Geist Gottes ist zuhören. Und dann tun, was er sagt. Das fehlt uns in Europa oft. Dieses tun, was er sagt. Da höre ich einen Missionsvortrag von einer Missionarin, die eigentlich ganz toll ist, aber die immer nur erzählt von dem, was sie tut. Gott kam nicht vor. So sind wir oft, selbst die Profis. Wir interessieren uns nur für uns selbst. Aber für Gott, auf ihn hören, ihn machen lassen, darin sind wir nicht die Weltmeister. Dabei wissen wir genau, was fehlt. Uns fehlt Ruhe, Hören, Bibel, Gebet, Glaubensgespräch, Glaubensgespräch. Schon die eine Frage, wie lebst du denn deinen Glauben gerade? Geht's dir gut dabei? Reicht, um den Menschen nebendran zum Glauben zu bringen. Glaubensgespräch, Gemeinschaft. Und dann bei der Gemeinschaft nicht übers Handy reden. Wenig Materielles, weniger Selbstbewusstsein, mehr Gottbewusstsein. Jesus, vergib auch mir. Also da bin ich, ich nehme mich keinen Zentimeter raus da. Die leise Stimme spricht. Die leise Stimme spricht. Zu Jesus Christus beten. Das ist mein Trick, wenn ich wirklich will, dass ich die Stimme von Jesus höre, nicht irgendeine, ist spazieren gehen draußen im Wald und dann meine Fragen und so wirklich laut Jesus Christus stellen. Wenn ich alleine im Wald bin, mancher Förster hat sich wahrscheinlich schon über mich gewundert. Einfach laut: Jesus, was würdest du tun? Christus, wo bist du gerade in meinem Umfeld? Was? Und dann zuhören. Wenn der Name Jesus Christus fällt, dann sind die Dämonen weg. Und dann hörst du tatsächlich nur noch deine und seine Stimme. Und deine, die kennst du. Die Stimme, die anders ist als deine, das ist dann die von Jesus. So einfach. Ganz, ganz einfach. Hören. Ich war mal im Wald spazieren, damals noch auf dem Buchenauhof bei der DMG. Hinterm Haus gibt es einen riesigen Wald. Und ich wollte nach Hause zurück, weil im Büro war noch ein Meeting. Also ich hatte einen Termin und wollte geradeaus über die Kreuzung. Und während ich über diese kleine Waldwegkreuzung gehe, der Weg geradeaus wäre in das Meeting gewesen, höre ich die leise innere Stimme sagen: Theo, geh links. Ich gehe noch einen Schritt geradeaus, links, Theo. Ich bin links gegangen, obwohl ich zielorientiert bin. Also es hat schon Kraft gekostet, nicht zu dem Meeting zu gehen. Da ging es einen kleinen Hügel hoch und hinter dem Hügel auf dem Baumstamm saß eine von den FSJlerinnen 18, 19 Jahre altes Mädel und weinte. Ich setze mich dazu, höre zu. Sie hat ihre Not loslassen können. Ich habe ein Gebet mit ihr gesprochen. Dann sind wir zusammen zurück. Und das Schöne war, in dem Moment, wo wir zur Tür reingehen von der Missionszentrale, in dem Moment kommt mir die Mitarbeiterin, mit der ich ein Meeting gehabt haben hätte sollen, lachend entgegen und sagt: Theo, ist gut, dass du jetzt erst kommst. Vorhin hätte ich keine Zeit gehabt. Für Gott kein Problem, das Meeting dann um eine Stunde zu verschieben. Aber diesen Satz, geh links, der war, glaube ich, in dem Moment lebensnotwendig. Also auf solche Dinge dann auch zu hören. Gott sei Dank haben wir den Heiligen Geist. Wir brauchen nicht krampfhaft immer neu versuchen, ein gutes, ein reines Leben zu führen, liebevoll, selbstlos, heilig sein, Feinden vergeben. Geht nicht aus eigener Kraft. Geht nur mit ihm da drin. Der Geist Gottes wohnt in dir. Er wohnt in dir und er bewirkt, was du nicht kannst. Das ist vielleicht die zentralste aller Botschaften der Bibel. Es soll nicht durch Heer oder eigene Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Deshalb lasst uns weiter so beten oder singen oder wie auch immer. Komm und fülle mein Herz. Danke, Gott. Mach du mal. Mach du Gott. Lad Jesus ein in dich. Immer und immer wieder. Vertraue ihm. Der liebt dich so. Der liebt dich so, dass du nichts anderes brauchst. Lass das Übernatürliche in deinem Leben zu. Betet mit dieses Gebet: Jesus, tob dich in mir aus. Lass ihn sich in dir ausleben. Je schwächer du bist, umso stärker ist er. Lass dich erfüllen und dann staune, was Jesus macht. Staune, wie plötzlich Ströme lebendigen Wassers fließen. An Orten, wo du es überhaupt nicht erwartest. Du gehst einfach nur ins Café und willst einfach nur dein Cappuccino und eigentlich dich von Freunden verabschieden. Und dann schenkt Jesus eine Bekehrung. Diese Frau und die andere Frau, die ein halbes Jahr vorher zum Glauben gekommen sind, die haben inzwischen zusammen in Heidenheim, wo wir vorher gelebt haben, Mutter-Kind-Hauskreis aufgemacht. In der Gruppe sind inzwischen 7 Leute zusammen. Und ich habe nichts dazu gemacht, außer im richtigen Moment dieses Gebet zu sprechen: Jesus, du darfst. Plötzlich kommen Worte aus dir zu anderen und plötzlich bewegt sich in deinem Leben was. Gottes Geist verändert uns und er handelt durch uns. Lass Jesus in dein Leben. Das Besondere ist, ich mag dieses Lied No Longer Slaves. Kennt ihr sicher? I'm no longer slave to fear, glaube ich. Da gibt es diesen einen Satz drin: Your blood flows in my veins. Dein Blut fließt in meinen Adern. So ist es, wie wenn Jesus sein Blut in unseren Adern fließen würde. Er macht sich vollständig eins, sein Herz mit unseren Herzen. Das ist das Besondere an unserem Glauben. Und das lasst uns das voll ausleben. Erlaub ihm, in dir zu leben. Amen.